Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute geht es um ein sehr trauriges Thema, den Tod von Remo Emé Pollard, dem 19-jährigen Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner. Wir sprechen darüber, was über seinen tödlichen Unfall bekannt ist, wie seine Liebsten ihn in Erinnerung behalten und worin seine Familie in dieser schweren Zeit Halt findet. Zu Gast ist dafür meine liebe Kollegin Marion Brandl.
Ja, bevor wir aber über dieses Schicksal sprechen, schauen wir erstmal, was in der Welt der Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight.
Lass uns kurz mal über Cannes sprechen. Es ist ja eigentlich der schönste rote Teppich der Welt aus meiner Sicht. Da können sogar die Oscars einpacken. Und dieses Jahr war es für uns besonders schön, denn so viele deutsche Stars standen dort im Fokus wie schon lange nicht mehr. Sandra Hüller wurde wie ein Weltstar gefeiert, der sie eigentlich auch mittlerweile ist. Aber auch Jella Haase begeisterte, genauso wie Iris Berben, Lars Eidinger, Paulina Roginski, Veronika Ferris und natürlich Heidi Klum. Hattest du denn einen Lieblingslook?
Ja, du hast sie gerade schon angesprochen, und zwar Jella Haase. Das hat mir richtig gut gefallen. Sie trug eine hellblaue Couture-Robe mit so einem asymmetrischen Korsett von Vivienne Westwood. Und ja, es war sehr elegant, aber irgendwie auch modern. Ich finde, das passt auch zu ihr. Und vor allem diese lange Schleppe sah natürlich auf den Stufen des roten Teppichs ganz dramatisch aus. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich glaube, es ist jetzt schon wirklich ein Jahr her, dass Bunte exklusiv über die Trennung von Basti Schweinsteiger und Anna Ivanovic berichtet hat. Und damals wurde der Fußballer ja auch kurz danach schon mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet, nämlich mit der Bulgarin Silva. Ja, die beiden verbrachten damals einen Liebesurlaub in Griechenland und wurden auch am Strand auf Mallorca gesehen und seitdem aber nicht wieder. Und man hat sich so gefragt, was ist denn da jetzt raus geworden? Wie sieht's aus im Liebesleben von Basti? Ist er Single? Ist er vergeben? Oder hat er eine ganz andere Freundin?
Ja, und zwar ist Silva immer noch Teil seines Lebens. Wir haben neue Fotos der beiden, die ihr übrigens auch in der neuen Bunte sehen könnt. Und da wirken sie wirklich total verliebt. Sie knutschen, halten Händchen und sind sehr innig miteinander. Man hat wirklich das Gefühl, dass die beiden ihre Liebe inzwischen ganz offen auf Mallorca zeigen. Sie treten da ganz selbstverständlich als Paar auf, beim Sport, im Alltag oder sogar nach der Schule der Kinder.
Ja, und ehrlich gesagt hat man damit auch nicht so gerechnet. Ich dachte schon, dass es sich hier eher so um, ja, ich will jetzt nicht Affäre sagen, aber halt vielleicht eine kurze Sommerromanze. Vor allem, weil die Trennung natürlich auch ein Riesenschock war damals von Basti und Anna. Die beiden waren ja das Traumpaar des Weltsports, waren 9 Jahre lang verheiratet, haben ja damals so wahnsinnig schön in Venedig geheiratet, haben 3 Jungs bekommen, die ja so ihr Familienglück perfekt gemacht hatten. Und irgendwie dachte man, hier haben sich 2 gefunden. Naja, aber jetzt sieht man es ja wieder an den Bildern. Diese Ehe ist wirklich ganz klar Geschichte und Basti ist weitergezogen. Aber auch Anna, ja, hat man das Gefühl, hat so ein bisschen ihr eigenes Leben wieder in Angriff genommen. Sie wird natürlich diese Bilder nicht gerade schön finden. Wer schaut schon gerne seinem Ex dabei zu, wie er neu verliebt ist? Aber ich finde, gerade auf Instagram sieht man es ja, sie zeigt sich da von einer ganz starken Seite. Sie postet täglich aus dem Urlaub mit ihren Freundinnen. Also sie genießt diese Quality Time richtig und auch immer in tollen Looks, immer lächelnd, immer strahlend. Und ja, ich glaube, sie fokussiert sich einfach auf ihren eigenen Neuanfang und versucht auch so ein bisschen alles so von sich zu lösen, was irgendwie mit Basti zu tun haben könnte.
Jetzt müssen wir aber über noch eine neue Liebe sprechen, eine junge vor allem. Julia Beautix ist ja ein großer Social-Media-Star und mittlerweile auch erfolgreiche Schauspielerin beim ZDF-Hit Frühling. Bis vor kurzem war sie mit dem Streamer Revi zusammen, doch diese Liebe ist jetzt leider zerbrochen. Aber Julia ist wieder frisch verliebt, wie Bunte erfahren hat. Wer ist denn der glückliche Babsi?
Ja, es gibt ja schon seit Wochen die Gerüchte, aber jetzt verdichten sich die Hinweise wirklich extrem. Und zwar soll Julia Beautix ihren Filmkollegen Ilyas Raoul daten. Die beiden haben sich am Set kennengelernt bei einer ZDF-Serie und anscheinend auch lieben gelernt. Sie waren jetzt schon zusammen im Urlaub, nämlich in Thailand und in Venedig, aber natürlich ganz heimlich. Also sie haben kein gemeinsames Paarfoto veröffentlicht, aber sich immer wieder von den gleichen Orten gepostet und waren natürlich auch zur gleichen Zeit dort. Das war natürlich sehr eindeutig. Und Julia trägt mittlerweile auch schon sein Armband.
Ja, und er ist ja auch kein Unbekannter. Abgesehen davon, dass er gerade als Schauspieler durchstartet, hat er ja auch einen sehr bekannten Bruder, nämlich Sänger und Schauspieler Emilio Sacraia. Und Julias Ex hat letzte Woche wohl auch endgültig mit der Beziehung abgeschlossen und alle Bilder mit Julia gelöscht und ist ihr sogar entfolgt.
Das ist ja immer ein klares Zeichen. Und leider müssen wir auch im Spotlight jetzt über ein paar traurige Dinge reden, über traurige Abschiede. Denn es sind wirklich jetzt in sehr kurzer Zeit einige Menschen von uns gegangen. Zum einen der beliebte Schauspieler Günther Maria Halmer ist nach seiner schweren Krebserkrankung im Alter von 83 Jahren gestorben. Seine Frau Claudia soll wirklich bis zum Schluss an seiner Seite gewesen sein. Sie war ja sein großes Glück. Da hat er immer wieder in Interviews drüber gesprochen und auch gesagt, dass er eine Sache im Leben richtig gemacht hat und das war seine Frau zu heiraten.
Ja, und dann ist auch der Schauspieler Alexander Held überraschend gestorben. Er war gerade mal 67 Jahre alt. Sein Tod kam völlig unerwartet nach einer kurzen, heftigen Erkrankung. Und vor allem der Tod von Schauspielerin Luna Jordan hat uns geschockt. Sie ist nur mit Mitte 20 verstorben und das plötzlich unerwartet, wie auch ihre Agentur mitgeteilt hat. Und wir wünschen den betroffenen Familien und Freunden natürlich unser Beileid und ganz viel Kraft in diesen schweren Zeiten. Ja, heute geht es um ein sehr trauriges Thema. Remo Emé Pollard, der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner, ist tödlich verunglückt. Wir sprechen darüber, was über seinen Unfall in der Nacht auf den 9. Mai bekannt ist, wie seine Liebsten ihn in Erinnerung behalten und worin seine Familie jetzt in dieser schweren Zeit Halt findet. Und darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin und bunte Redakteurin Marion Brandl, die intensiv zu diesem Fall recherchiert hat. Hallo Marion, schön, dass du da bist, auch wenn der Anlass ein sehr schwerer ist.
Ja, hallo Lilly.
Ja, liebe Marion, wenn ein so junger Mensch stirbt, dann ist das, glaube ich, für alle, die mit der Nachricht dazu in Berührung kommen, erstmal ein Schockmoment oder auch etwas, das man nicht wahrhaben möchte. Magst du uns zunächst einmal zu dem Moment mit zurücknehmen, in dem du zum ersten Mal von Remos Tod erfahren hast?
Es war Wochenende, es war Sonntag, die Sonne war gerade untergegangen, als plötzlich bei uns auf dem Handy, auch auf Teams, es machte dauernd bling, bling, bling und dann denkt man schon, irgendwas muss passiert sein und dann schaust du hin und dann hieß es, der Sohn von Lara Joy könnte gestorben sein. Ich so, das glaube ich doch jetzt nicht, ja. Und habe erst mal innegehalten, weil ich dachte, es gibt ja viele Nachrichten, schauen wir mal, was dran ist. Dann haben wir uns aber zusammengerufen und dann hieß es ja, wer kennt die Familie sehr gut? Wer ruft ein Familienmitglied an, um diese Bestätigung zu bekommen? Denn man kann ja nicht irgendwie sagen, es ist einer gestorben, nur weil man das so gehört hat. Also man braucht die Bestätigung.
Was war denn dein erster Gedanke auch als Journalistin, die regelmäßig mit Prominenten und deren Familien zu tun hat und auch mit Familien, die ein Kind verloren haben? Siehst du das mit professioneller Distanz oder leidest du da sofort mit?
Es war ja so, dass ich diese Familie schon viele Jahre kenne. Und dann hast du ein ganz anderes Gefühl. Das ist ja wirklich so, als ob jemand aus deinem Freundeskreis gestorben ist. Und dann habe ich zum Handy gegriffen und habe den Vater, den Heiner, angerufen. Und du hast einen komplett erschütterten Menschen am Telefon gehabt. Also der Heiner stand komplett unter Schock. Und während ich das erzähle, habe ich nochmal Gänsehaut. Das geht selbst mir als Journalist komplett unter die Haut. Weil du merkst, dieser Mensch weiß gar nicht, was da passiert ist. Der sagte dauernd zu mir, Marion, wir wissen ja noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Das ist total surreal. Woher hast du es denn gehört? Und da wusste ich, es stimmt auf jeden Fall. Und das sind Gespräche, die vergisst du als Journalist nie in deinem Leben.
Wir haben jetzt schon rausgehört, es war klar, dass du diesen Anruf tätigen musstest. Wieso war das so selbstverständlich? Wie lange begleitest du diese Familie schon und wo waren die ersten Berührungspunkte?
Mein Berührungspunkt war Diana Körner, also die Mutter, die eigentlich auch bis heute alles zusammenhält, die mehrere Ehen hinter sich hat und die mit Werner Greindl verheiratet war, der 1992 an einem Herzinfarkt plötzlich starb. Das war ihre große Liebe und das war der Stiefvater von Lara. Weil sie ist 1978 geboren, sprich, der Mann hat das Leben von ihr begleitet und da muss ich als Journalistin schon über die Beerdigung berichten. Und das werde ich auch nie vergessen. Und so weit reicht meine Beziehung zu dieser Familie zurück. Man begleitet sich durchs Leben.
Jetzt, glaube ich, ist aber erstmal wichtig, nochmal zu rekonstruieren, was denn wirklich in dieser Unfallnacht passiert ist. Was genau ist denn bekannt über die Geschehnisse? Wie hat der Abend für Remo denn angefangen?
In einem Club haben sie mit 15 Leuten einen Geburtstag gefeiert. Es muss eine wunderschöne Feier gewesen sein, ausgelassen, lebensfroh. Und dann ist er wohl in den frühen Morgenstunden, so ist es dann auch durch die Polizei und durch die Obduktion rausgekommen, einfach an die Isar getreten, um zu gucken, wie die Sonne aufgeht. Er war natürlich alkoholisiert, ist gestolpert und ist den Hang runtergefallen.
Und ist er dann ertrunken, weil er ins Wasser gefallen ist? Oder was hat die Obduktion dann ergeben?
Die Obduktion hat erst, und das ist ja erstaunlich, weil die Isar hat nicht viel Wasser, aber sie hat natürlich Stromschnellen, dass man überhaupt da drin ertrinken kann. Die Obduktion hat wirklich Ertrinken ergeben. Und wir wissen noch aus dem Familienkreis, dass er bei diesem Sturz sich einen Wirbel gebrochen hat. Also sprich, er war alkoholisiert, verletzt und konnte sich wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser retten, ist dann abgetrieben worden. Und dann haben Passanten ihn am nächsten Morgen um 9.45 Uhr, ging der Notruf bei der Polizei ein, ihn leblos im Wasser treibend unter der Brücke gesehen von oben. Dort ist eine Sandaufschüttung, dort ist er hängen geblieben, sonst wäre er wahrscheinlich weiter bis zum Wehr getrieben worden. Dort hat man ihn gesehen.
Ja, und so kursierte dann auch ziemlich schnell die Nachricht in München, dass eben ein 19-Jähriger tot geborgen wurde. Und da wusste man noch gar nicht, dass es der Sohn von Lara Jöckörner ist. Und ich weiß noch, dass mich allein diese Nachricht ja schon schockiert hatte. Und dann zu erfahren, eben, es ist der Sohn von Lara Jöckörner, das war auch nochmal dann der doppelte Schock eigentlich.
Das ist der absolute Schock, weil es ging ja dann weiter. Die ganze Ludwigsbrücke wurde gesperrt, es wurde der Kran von oben runtergefahren, es wurde der Junge geborgen und erstaunlich für einen 19-Jährigen, aber er hatte Ausweispapiere dabei, es war ganz schnell klar, wer dieser junge Mann ist und dadurch wurden die Eltern informiert und dann sickerte das auch eigentlich am Sonntag durch, dass es der Sohn von Lara ist.
Also die Fakten lagen relativ schnell auf dem Tisch zu diesem Unfall. Wenn wir jetzt den Blick weg von diesen Fakten hin zu Remo als Person richten, wie beschreiben ihn denn seine Familie und Freunde? War das typisch für ihn, dass er sich da ans Wasser begeben hat oder auch um diesen Moment zu genießen, wie du vorhin gesagt hast, oder kam da schon Fragezeichen auf, warum ausgerechnet an diesem Abend geht er da ans Wasser?
Nee, also Wasser muss wohl sein Element gewesen sein und auch, was ja heute alle machen, die jungen Leute zeigen ja ihr Leben auf Instagram, also wenn man seine Bilder auch nochmal sieht, dann war er oft an der Isar. Das war irgendwie sein Ort, wo er gerne war, wo er sich im Wasser gepostet hat, auch gern mal, na klar, mit der Bierflasche in der Hand. Ja, aber das war so, war sein Element, dieses Wasser.
Jetzt hast du ja auch mit seiner Großmutter Diana Körner gesprochen. Welchen Eindruck hast du? Wie verarbeitet sie die Situation?
Sie war auch geschockt und trotzdem relativ gefasst und hat dann gesagt, als ich auch gefragt habe, hatte Remo irgendwelche Probleme? Ist der selber ins Wasser gegangen? Man denkt ja immer, man wusste ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie man in die Isar trinken kann. Sagt sie, um Gottes Willen, das Einzige, was der Junge werden wollte, war 20. Der hatte keine Depressionen, der war lebensfroh. Und dann, als ich es gehört habe, bin ich zu Lara in die Wohnung, um meine Tochter zu trösten. Und sie war aufgefangen. Ja, durch Freunde, durch ja, die anderen Brüder. Ja. Lara hat ja 4 Söhne geboren. Ja. Alle waren da und haben sie quasi aufgefangen und ihr erzählt, dass der so glücklich gewesen ist. Und dann sagt sie, das hat der Lara in dem Moment auch absolut Kraft gegeben. Sie musste nicht alleine sein. Und dann nimmt man sich in die Arme oder man hört nur zu und man gibt sich gegenseitig Kraft durch die Anwesenheit, weil, was willst du sagen? Worte erreichen dich da gar nicht.
Wie können wir uns denn generell das familiäre Umfeld von Remo vorstellen?
Da waren 4 Söhne und der erste Sohn, der David, war nicht mehr zu Hause, der ist ja fast 30. Und da war Neo, der 15-Jährige, also die beiden waren noch zu Hause bei der Lara und alle waren engstens verbunden.
Auch mit dem Ex-Partner Heiner Pollard hat sie auch noch ein gutes Verhältnis, glaube ich.
Auch noch ein gutes Verhältnis. Die sind ja erst, sag ich mal, seit 12 Jahren geschieden. Das ist ja, wenn du 3 Kinder zusammen hast, hast du bis der Tod dich scheidet halt Kinder zusammen. Und sie war auch so eine Mutter, die halt ihren Kindern Stärke gegeben hat, die Support gegeben hat, die ja letztendlich dadurch, dass sie bis auf die Anfangsjahre alleinerziehende Mutter war, alles für diese Kinder gegeben hat. Auch, sag ich mal, sie hat viel gedreht, um Geld ins Haus zu bringen, hat noch mal eine Ausbildung als Coach gemacht und hat auch, sag ich mal, ihre Kinder laufen lassen. Und da machst du dir keine Gedanken, wenn einer abends auf eine Party geht und rufst dann alle 2 Stunden an, wie vielleicht Helikoptermütter, sondern du lässt ihnen Freiheit zu werden, was sie sind. Und das war er wohl auch sehr, war sehr, wie alle ihn beschreiben, sehr mit sich im Reinen. War ein junger Mann, der sich viele Gedanken gemacht hat, aber positiv dem Leben gegenüberstand.
Und sie hat ihn ja auch vorgelebt, dass man einfach viel erreichen kann und viel gleichzeitig stemmen kann. Ich meine, sie hatte eben diese große Familie und hat aber gleichzeitig ja auch eine tolle Karriere durchgezogen.
Absolut. Also A, war sie natürlich bildschön, sie war begabt, auch hat natürlich das von ihrer, sage ich mal, Mutter auch geerbt, dieses schauspielerische Talent, hat jetzt als letztes noch auf dem Traumschiff gedreht, hat aber dazu gesehen, was viele Schauspieler machen müssen, ich brauche ein zweites Standbein, und hat eine Ausbildung als Therapeut, als Coach gemacht, und das ist etwas, wo wir jetzt auch merken in Gesprächen mit ihr über sie, was sie jetzt Gott sei Dank auch auffängt, weil sie selber Menschen beraten hat, die Kummer und Schmerzen im Leben haben. Also an dem, was sie gelernt hat, kann sie sich selber gerade ein bisschen festhalten, auch wenn es natürlich nur Gelerntes ist, und das muss sie jetzt ins eigene Leben umsetzen.
Und ich glaube, wer sie auch mit dieser therapeutischen Arbeit in Berührung gebracht hat, das war ja auch ihr Lebensgefährte, ihr aktueller, Nils van Hoek, kann man das so sagen?
Genau.
Der ist ja auch Coach und der hat auch sehr schöne Worte gefunden für Remo.
Also als erstes hat Lara selber was gepostet. Das ist ja heute in der digitalen Welt so, dass man das damit allen mitteilt. Sie hat geschrieben, Remo M. Pollard hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden an seiner geliebten Isa. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie sind gerade ganz Herz. Wir sind Schmerzen, Trösten, Teilen und die Kerze in der Mitte. Und so fährt sie fort und sagt, wir erforschen gerade diese Erfahrung, die wir gemeinsam in Liebe, Schmerz und Staunen machen, aber in Verbundenheit. Und dem hat der Coach sich angeschlossen und hat diese rührenden Worte mit der Überschrift gepostet. Lieber Gott, Remo kommt, mach bitte ganz leise Musik an. Also das sind so Worte, die so jedem, selbst wenn er den Remo nicht gekannt hat, unter die Haut gehen. Und dann fährt er fort, ihn zu beschreiben, wie er morgens mit nacktem Oberkörper, so ist man halt mit 19, man will seinen Waschbettbauch zeigen, ja, sich an den Küchentisch setzt und dann mitteilt, über was er sich in der Nacht Gedanken gemacht hat. Und er sagt, Mensch, mit deinen 19, warst du viel reifer, als manche schon sind, als wir vielleicht mit unseren mit 50ern gerade sind. Das waren so schöne Worte, dass auch die Geschwister sich bei dem Nils nochmal dafür bedankt haben. Allen voran der David, also der älteste Bruder, sagt, Mensch, danke für deine tröstenden Worte.
Ja, ich fand das auch ganz tolle Worte insofern, dass man so ein Gefühl für Remo bekommen hat, weil er ihn eben als so nachdenklichen, ambivalenten Jungen irgendwie gezeichnet hat, dass man sich ihn direkt auch bildlich vorstellen könnte, wie er da in seiner Familie saß und wie er gewirkt hat und womit er die Leute auch mitgerissen hat.
Absolut.
Oder seine Liebsten. Und es ist auch schön zu sehen, dass eben auch die Brüder das so gewertschätzt haben.
Ja. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Klar, im Moment müssen sie funktionieren. Sie müssen die Trauerfeier, die Abschiede, die Beerdigung vorbereiten. Aber dass da, sage ich mal, im Moment schon eine gute Haltung dazu ist. Und wir wissen alle, dass Trauer in Wellen immer wieder über sie kommen wird. Aber sie hat eine gute Form gefunden, weil sie sich gerade vorstellt, dass seine letzten Stunden glücklich gewesen sind.
Ja, man merkt, die wollen nicht nur auf seinen Tod schauen, sondern sie wollen eben auch Gedanken an sein Leben noch aufrechterhalten. Und das sind eben diese Vorstellungen an seine fröhlichen Momente kurz vor seinem Tod. Und sich daran festzuklammern, ich glaube, das spendet wirklich Trost.
Es hat ein Freund auch dann zu uns nochmal gesagt, dass man das Gefühl hat, die sind in ihrem Schmerz nicht alleine. Und dann sagt der Vertraute, Remo hat zuletzt eine tiefere innere Zufriedenheit ausgestrahlt. Er war eben, was wir beide auch schon gesagt haben, mit sich im Reinen und vielleicht, und das finde ich einen ganz starken, wenn auch brutalen Satz, hat seine Seele ihre Aufgabe in diesem Leben erfüllt. Und da muss man fast eine Atempause machen, weil ich glaube, das sieht die Mutter auch gerade so, wie man auch immer sagt, Dem Mensch ist seine Zeit gegeben und seine Zeit war erfüllt, auch wenn es brutale 19 Jahre nur waren.
Wie geht's denn jetzt weiter? Ist schon eine Beerdigung geplant oder eine Trauerfeier?
Abends wird man sich nochmal in dem Club treffen, um Abschied zu nehmen. Da gibt es einen Termin. Aber ich finde es gut, dahin zurückzukehren, wo er gewesen ist. Ich glaube, das wird jedem brutal unter die Haut gehen und alle Freunde werden da sein. Aber das ist ein ganz starkes Zeichen, dahin zurückzukehren. Und dann wird es auch eine ganz, sage ich mal, normale Beerdigung geben, in der Familie, in der Kirche. Und das zeigen ja auch schon die Worte vom Nils, dass da auch ein Glauben an ein Wiedersehen ist, an einen Himmel und auch an einen Gott, den man natürlich fragen muss, warum hast du das zugelassen? Aber dass da ein Verständnis ist, dass da trotzdem ein Sinn hinter all dieser brutalen Geschichte liegt.
Und Nils van Hoek hat ja auch noch mal Bunte ein paar Worte geschrieben, wie er glaubt, dass man aus seiner Sicht Trauernde am besten unterstützen kann. Kannst du uns die vielleicht noch mal wiedergeben? Die haben mich auch sehr berührt.
Ja, er hat geschrieben, Trauernden steht man vermutlich am besten zur Seite, indem man nicht viel will. Nicht erklären, nicht einordnen, nicht sofort trösten muss, sondern da sein, aushalten, zuhören, auch die Stille mittragen, diese brutale Stille, muss man ja sagen. Und vielleicht ist das Wichtigste, nicht verschwinden, wenn die erste große Welle der Anteilnahme vorbei ist, denn Trauer hat kein gutes Timing. Das sind sehr starke Worte. Das ist genau das. Also auch Lara, die das jetzt gerade sehr gut, sage ich mal, packt, wird das absolut immer wieder überrollen.
Hast du sie denn gesprochen seitdem oder jetzt wirklich nur mit Heiner und Diana?
Ich habe ihr eine SMS geschrieben, habe mein Entsetzen in Worte gefasst und sie hat mir ein rotes Herz, dieses pumpende Herz zurückgeschickt. Quasi, danke, dass du da bist, genau dieses. Denn was willst du sagen? Willst du mit ihr am Telefon weinen? Das werden wir machen, wenn wir uns im Club sehen und dann werden wir gemeinsam alle weinen. So stelle ich mir das vor.
Aber es ist auch beruhigend zu sehen, dass jemand nicht gelähmt ist, sondern reagieren kann.
Absolut.
Und noch teilnimmt sozusagen. Ja.
Ja.
Dann danke, Marion, dass du dieses schwere Thema heute so einfühlsam mit uns eingeordnet hast. Unsere Gedanken sind natürlich nach wie vor bei der Familie und den Freunden von Remo Emi Pollard. Und damit auch danke, dass du heute da warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Es gibt schönere Themen, aber auch das, sag ich mal, gehört zum Leben dazu. Und ich finde, wie sie damit umgeht, gibt einem auch Hoffnung. Man kann das überleben. Man muss halt nur schauen, wie.
Werbung. Lilly, sag mal, wann hattest du eigentlich deinen letzten richtigen Tapetenwechsel? Also so mit Meer, Sonne und nichts als Urlaubsfeeling im Kopf.
Oh, also gefühlt ist es ewig her. Ich träume ständig von einem Ort mit tiefblauem Wasser, gutem Essen und ein bisschen Glamour. So ein Platz, wo man sich sofort wie im Film fühlt, das wär's.
Tja, dann bist du in Griechenland genau richtig. Du musst also gar nicht weit weg, um diesen Luxus und dieses Jet-Set-Feeling zu haben. Die griechischen Inseln und Küsten sind gerade das Ding. Vor allem beim Adel und den Promis.
Ja, stimmt. Die griechischen Inseln sind in der Society mega angesagt. Santorin zum Beispiel ist ja die Bühne für große Gefühle. Wenn wir uns etwa an Prinzessin Dianas Nichte Lady Eliza Spencer erinnern. Sie hat dort letztes Jahr ihren Heiratsantrag bekommen. Ihr Freund Channing Millard hat sie bei Sonnenuntergang auf Santorin gefragt, ob sie ihn heiratet. Beim Dinner mit Blick aufs Meer. Sie ist vor Freude ja gleich mit auf die Knie gegangen. Romantik pur.
Ja, das war wirklich wie aus einem Rom-Com-Drehbuch. Abenddämmerung, dieser Blick auf die Caldera, das Meer, die Lichter und mittendrin dieser Heiratsantrag. Kein Wunder also, dass die griechischen Inseln im Adel so beliebt sind.
Ja, vor allem auch bei den britischen Royals, Kate und William mit den Kindern, die haben sich vergangenen Sommer ja auch für Griechenland entschieden, nur eben etwas abgeschotteter.
Genau, die waren auf der 22 Millionen Euro Yacht Lady Beatrice vor der Insel Kefalonia unterwegs, komplett privat, möglichst weit weg von anderen Touristen. Das automatische Identifikationssystem wurde sogar abgeschaltet, damit das Schiff nicht einfach so geortet werden konnte. Also die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Radar verschwunden.
Und dann hast du ja auch noch die Partyseite von Griechenland, Mykonos.
Oh ja, da waren neulich sogar Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Daniel. Sie waren da feiern und Evelyn Bodeki hat das zufällig gefilmt. Die beiden lagen sich so verliebt in den Armen. Also es war wirklich eine royale Love Story im Beachclub.
Ja, und der Scorpius-Strand ist ja auch tagsüber schon ein Traum. Luxuriöse Sunbeds, Cocktails wie der Scorpius-Spritz und Hummer mit Zitrone und Knoblauchbutter. Da kannst du richtig genießen, bevor abends die Party losgeht.
Ja, all diese Geschichten zeigen einfach, die griechischen Inseln sind für den Adel und die Promis gerade the place to be. Ob Romantik, Luxus oder Party.
Ja, jetzt habe ich noch mehr Fernweh. Aber mal ehrlich, bei so vielen Inseln, Küsten und Hotspots, wie soll man sich da entscheiden? Wie findet man das passende Hotel oder den richtigen Ort für sich?
Ja, genau hier kommt für mich Holiday Check ins Spiel, das Online-Reiseportal, das dich von der ersten Idee bis zur Buchung begleitet. Du bekommst dort Reiseinspiration, kannst Hotels und Regionen vergleichen, echte Erfahrungen anderer Urlauber lesen und am Ende deinen Urlaub direkt buchen.
Das Entscheidende sind für mich immer die Bewertungen. Ohne die buche ich eigentlich echt gar nichts mehr.
Ja, und da ist Holiday Check richtig stark. Sie haben über 12 Millionen Hotelbewertungen, die als Grundlage dienen. Aber das Besondere, die Bewertungen werden geprüft mit einem Mix aus moderner Technologie, KI und echter manueller Kontrolle durch Menschen. So gehen sie halt aktiv gegen Fake-Bewertungen vor.
Also wirklich authentische, geprüfte Bewertungen, auf die man sich verlassen kann, das ist schon ein großer Unterschied zu irgendwelchen anonymen Kommentaren im Netz.
Genau, Holiday Check steht für echte, verlässliche Urlaubsbewertungen und sorgt damit halt für viel Transparenz und Vertrauen. Das ist eine der größten und verlässlichsten Entscheidungshilfen für Urlauberinnen und Urlauber im deutschsprachigen Raum.
Ja, und was ich so praktisch finde, wenn ich dann mein Traumhotel gefunden habe, kann ich direkt über Holiday Check buchen.
Ja, Holiday Check ist nämlich auch ein Online-Reisebüro. Also du vergleichst Angebote von 66 Reiseveranstaltern, hast also einen richtig guten Preisvergleich und kannst dann entscheiden, ob du eine Pauschalreise willst oder nur das Hotel.
Ich kann mir vorstellen, dass viele so wie ich jetzt Lust auf Griechenland bekommen haben. Bei Holiday Check kann ich jetzt einfach schauen, welche Hotels gut bewertet sind und was preislich am besten passt.
Genau, du kannst die Hotelbewertungen durchlesen, vom Community-Wissen profitieren und dir so das raussuchen, was zu deinem Urlaubsstil passt. Eher ruhig und royal abgeschottet, wie auf Kefalonia oder mittendrin im Geschehen, wie auf Mykonos.
Ich sehe uns schon auf einer Terrasse sitzen, mit Blick auf die Ägäis, einem Glas Wein in der Hand und im Hinterkopf das beruhigende Gefühl, wir haben vorher alle Bewertungen gecheckt.
Also Leute, wenn ihr Griechenland erleben wollt, mit royalen Hotspots, Traumstränden, romantischen Inseln und diesem ganz besonderen Flair, dann schaut euch auf dem Reiseportal Holiday Check um.
Dort gibt's geprüfte Hotelbewertungen, transparente Infos, Community-Tipps und ihr könnt euren Urlaub direkt buchen. Bequemer und sicherer geht's kaum.
Ich bin ehrlich, dich sehe ich ja am ehesten auf Kreta. Da geht's so ein bisschen bodenständiger zu, gibt's ganz viel Gyros und Tzatziki, genau dein Ding.
Weißt du was? Ich öffne einfach Holiday Check und gucke selbst, was am besten zu mir passt. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung. Da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@buddha.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.